So, und jetzt bloß ein ganz letzter Schluss. Und mitten in diese befriedete Republik, in der die Arbeiterschaft sich daran gewöhnt hat, dass sie die passive Basis von Gewerkschaftsfunktionären ist, die halt die Lohnfrage verwalten. Ja, der Mensch ist in vieler Hinsicht verwaltet. Sei Rente ist am Rentenamt, sei Gesundheit ist in der Krankenkasse verwaltet und sei Lohninteresse, das verwaltet die Gewerkschaft. Der Mensch hat in der Regel mit der Gewerkschaft gar nichts zu tun, er zahlt irgendeinen Beitrag. Und mitten in diese Republik, in der die etablierten DGB-Gewerkschaften durch sozialpartnerschaftliche Kooperationsbereitschaft ja, sich das Wohlwollen ihrer Verhandlungspartner erkaufen, mitten in die Republik platzen jetzt ein paar Gewerkschaften, wie es die GDL ist oder wie es das VC, Vereinigung Cockpit ist oder wie es der Marburger Bund ist. Gewerkschaften, die der Meinung sind, ihren Mitgliedern steht mehr zu und die sich auf diese Spielregeln nicht verpflichten lassen. Die deswegen auch, davon war vorhin die Rede, die deswegen auch in ganz anderer Weise radikal kämpfen müssen, weil sie ja nicht diese etablierten Verhandlungspartner sind, sondern weil sie die Position, die sie beanspruchen, sie wollen der Vertreter ihrer Mitglieder sein, die erst erkämpfen müssen. Und schon ist in dem Land für den Gesetzgeber nichts mehr in Ordnung. Also jetzt erleben wir ja, wie eng die Grenzen der Duldung gezogen sind. Kaum gibt es ein paar Jahre lang diese Gewerkschaften, sagt eine große Koalition mit Sozialdemokraten und Christdemokraten, ja, da brauchen wir neue gesetzliche Regelungen, dass sowas nicht wieder stattfindet. Oder nicht so oft stattfinden kann. Das Tarifeinheitsgesetz der Andrea Nahles, der Arbeitsministerin, dieses Tarifeinheitsgesetz ist eindeutig gerichtet gegen diese drei genannten Gewerkschaften, vielleicht gibt es noch ein paar, aber eigentlich nicht mehr viel, gegen diese Gewerkschaften und das Störpotenzial, das die darstellen. Das sagt der Staat so, da machen wir ein neues Gesetz und dann geht es gleich nicht mehr, was die machen. So, weil es jetzt nicht so einfach ist, die hochheilige Koalitionsfreiheit, die ja wirklich den Arbeiter erst zum Bürger macht. Und man muss ja sagen, wenn man die aushebelt, das sagen die Gewerkschaften auch zu Recht, das ist dann Diktatur, das stimmt auch. Also die hochheilige Koalitionsfreiheit antasten, das will man nicht. Aber die Gewerkschaften, die einen jetzt stören, machen lassen, das will man auch nicht. So, jetzt sucht man einen neuen Weg. Einen Weg, ohne die Koalitionsfreiheit kaputt zu machen, auszuhebeln. Die Betätigung der GDL und Gewerkschaften ihrer Art zu verunmöglichen. Und da sind sie jetzt auf die Idee mit der Tarifeinheit gekommen. Wir machen ein Tarifeinheitsgesetz, das ungefähr Folgendes vorsieht. Jeder darf sich in der Gewerkschaft seiner Wahl organisieren. Jede Gewerkschaft darf ihre Mitglieder vertreten und Verhandlungen führen. Aber wenn es in Betrieben zu konkurrierenden Tarifverträgen kommen würde oder kommen sollte, dann gilt der Vertrag der Mehrheitsgewerkschaft. Und als Nebeneffekt dieser Geltungsregel, geltend tut der Vertrag der Mehrheitsgewerkschaft, geht man davon aus, dass dann auch die Gerichte Streiks von Minderheitsgewerkschaften als nicht mehr verhältnismäßig verurteilen, weil man es von denen ja sagen muss, die können ja sowieso zu nichts führen. Das stimmt ja auch. Nach der Gesetzeslage können die ja wirklich zu nichts führen. Und mit dem Gedanken, was zu nichts führen kann, kann also auch nicht im Sinn der Vertretenen sein, kann also auch nicht als legitime Form der Untermauerung der eigenen Interessenansprüche anerkannt werden. So, das ist ungefähr die Rechnung. Ein kleiner Scherz ist natürlich immer noch, hängt noch viel an der Definition, die Mehrheit, ja von was? Wer vertritt die Mehrheit? Unter den Lokführern oder unter dem fahrenden Personal oder unter den Bahnbeschäftigten? Merkt man, der hängt jetzt ganz an der Definition. Welchen Kreis meint man? Unter den Lokführern ist die GDL eindeutig die Mehrheitsgewerkschaft. Also da ist es völlig, auch nach der neuen Gesetzeslage, völlig unstrittig, dass sie der Vertreter ist. Beim fahrenden Personal ist es strittig, im Sinn von, die GDL behauptet, sie hätte da schon die Mehrheit. Die andere, die EVG sagt, wäre nicht so. Im Bahnkonzern als Ganzen ist ganz klar, da ist es nicht so. Also kurzum, jetzt kommt es dann wieder total darauf an, auf welches Kollektiv, auf welchen Kreis eigentlich die Mehrheitsregel bezogen wird, die erlassen wird. Jedenfalls ist jetzt eins lustig, die Härte des jetzigen Streiks hat nicht nur die Gründe, die bisher schon alle gefallen sind. Die GDL hat Forderungen für die Lokführer und für ihre sonst vertretenen Mitglieder. Die GDL muss kämpfen, dass sie überhaupt als Vertragspartner von der Bahn anerkannt wird, sondern die hat noch einen weiteren Grund. Das angedrohte Tarifeinheitsgesetz der Bundesregierung ist selber ein schöner Streikgrund. Jetzt muss die GDL sich durchsetzen, ehe das Gesetz Gesetzeskraft erlangt. Jetzt muss die GDL beweisen, dass sie die Mehrheitsgewerkschaft im fahrenden Personal ist, unter Bedingungen, unter denen sie den Beweis noch antreten kann. Also kurzum, jetzt heizt gerade die staatliche Regulierung des Lohnkampfs, damit er gedämpft ist, damit er möglichst als Ultima Ratio ganz selten oder nie stattfindet. Die staatliche Beschränkung des Lohnkampfs, die jetzt droht, heizt ihn im Augenblick an. Gut, allerletzter Schluss. Schöne Auskunft über diese Gesellschaft. Es ist ja schlimm genug, dass man in ihr kämpfen muss, wenn man als Arbeiter nicht immer schlechter dastehen will. Diese Gesellschaft kommt ohne ein Arrangement mit dem Klassenkampf, den der Staat nicht erfindet, sondern mit dem er sich abfindet. Ohne Erlaubnis des Klassenkampfs, ohne Erlaubnis des Lohnkampfs kommt die Gesellschaft nicht aus. Ohne das gibt es keinen freien Arbeiter und übrigens ohne das gibt es auch keine Arbeiterschaft, die leben kann, die sich reproduziert. Sonst schaut es aus wie in Bangladesch. Dort sterben sie einfach massenhaft und es geht bloß so lang gut, solange der Nachschub riesig ist. Also ohne Genehmigung des Kampfes kommt die Gesellschaft nicht aus. Und kaum gibt es ihn, hält sie ihn nicht aus. Kaum gibt es mal harte Kämpfe, ist der Staat dabei zu sagen, dann brauchen wir andere Gesetze, damit es nicht mehr möglich ist. Ohne geht es nicht und mit geht es auch nicht. Auch das ist ein schönes Bekenntnis über die Ordnung. Die Nation, dieser Staat, dieses große Gemeinwesen von 80 Millionen, lebt von der Arbeit von Leuten, die Wirtschaft am Laufen halten, wie es so heißt. Und in letzter Instanz ist der Staat sicher, man kann diese Arbeit nicht davon abhängig machen, ob die arbeiten, sie auch für sich lohnend finden. In letzter Instanz ist es doch eine Nötigung. Gut, das wollte ich dazu sagen. Das alles steckt in dem Hochheiligen und von Gewerkschaften wie ihr Magna Carta, ja, wie ihr große Lizenz, ihr großes, damit sind sie anerkannt, vor sich hergetragene Recht auf Koalitionsfreiheit. Es steckt alles in diesem Recht auf Koalitionsfreiheit drinnen.
Es gab es doch aber bis vor, was weiß ich, so 10 oder sowas Jahren, die Einheitsgewerkschaft. Die ist doch durch irgendein höchstgerichtliches Urteil abgeschafft worden. Was war denn damals die Kalkulationen? Und ja, okay, das Ende davon, dann sind doch sofort diese Schelsky-Gewerkschaften und sowas entstanden, die sich Siemens und so selber gebaut haben, um eine Konkurrenz zu IG Metall in den Betrieben aufzumachen. Was war denn damals die Kalkulation?
Vielleicht ist ja die Sache mit der Kalkulation nicht richtig, ja? Was sich doch nach der Vereinigung mit der DDR ergeben hat, das ist da diese sogenannten christlichen Gewerkschaften. Du musst sagen. Der hört es nicht, Peter, das geht nicht.
Also das ist nicht laut genug. Also dann sage ich, das war, was war damals die Kalkulation? Ja, da wollte ich jetzt einmal einen Einspruch, wie die Susanne sagt, sagen. Vielleicht ist das Wort Kalkulation nicht ganz richtig, denn das waren kein Gesetz einer Bundesregierung oder einer Parlamentsmehrheit, sondern das war ein Gerichtsurteil. Und der Gericht, das kalkuliert erstmal nicht, wie ein Gesetzgeber kalkuliert, sondern der Gericht steht erstmal auf dem Standpunkt, was steht denn im Gesetz drin, was hat denn das für Bedeutung. Das vergleicht das Gericht natürlich mit der gesellschaftlichen Realität und dann fragt das Gericht sich, ist das, was im Gesetz drinsteht, entspricht das dem Regelung oder ist die gesellschaftliche Realität im Regelungssinn des Gesetzes geregelt? So, und der damalige Richterspruch, Tarifeinheit oder Einheitsgewerkschaft ist ja was anderes. Das ist halt der DGB, der heißt, wie heißt er denn? Deutscher Gewerkschaftsbund, und das ist eine Einheitsgewerkschaft. Das ist quasi ein Gründungsakt von denen, sich Einheitsgewerkschaft zu nennen. Das ist kein juristischer Status. Was anders ist, dass es in den Betrieben eine Tarifeinheit gegeben hat früher. So, und dazu ist erstmal zu sagen, diese Tarifeinheit, da hat die Susanne auch vorhin in ihrem Beitrag am Beispiel der Bahn eigentlich das Nötige gesagt, diese Tarifeinheit haben die Unternehmer selber nach Kräften in den letzten 15 Jahren unterhöhlt, ausgehöhlt, kaputt gemacht. Da waren ja die Beispiele genannt, Outsourcing, Insourcing, ganz neue Sparten mit Niedriglohn, die aus den ganzen Hartz-IV-Lern bestückt worden sind. Lauter verschiedenste Beschäftigungsformen, Zeitverträge, Dauerverträge, Werkverträge, lauter 100.000 verschiedenes Zeug, sodass ein Gericht vor dem Faktum steht, eine Tarifeinheit gibt es als Faktum eigentlich sowieso nicht mehr. Und jetzt kommt irgendein Unternehmen und klagt drauf, dass eine Gewerkschaft wie die GDL nicht soll verhandeln dürfen, weil ja im Betrieb Tarifeinheit herrsche. Und da hat der Gericht halt mal gesagt, naja, irgendwie ist von der Tarifeinheit nicht mehr viel zu sehen. Das Gericht vollzieht, also das setzt nicht ein neues Datum, sondern es vollzieht die Entwicklung an der Entlohnungsfront einfach nach und sagt, naja, wenn so vielfältige Beschäftigungsverhältnisse im selben Betrieb schon Normalität sind, dann kann man Tarifeinheit nicht mehr zum verbindlichen Maßstab machen, auf den ein Unternehmer sich gegen eine bestimmte Forderung einer bestimmten Mannschaft zur Wehr setzen kann. Das, glaube ich, war damals die ganze Geschichte. Insofern ist die Zerstörung der Tarifeinheit selber die Leistung der Unternehmen gewesen und das Gericht hat es nachvollzogen. Und jetzt kommen die Unternehmen und sagen an die Regierung hin, die Gerichte genehmigen das Zeug, was die GDL macht, immer, da muss ein neues Gesetz her, könnt ihr das nicht mehr machen.
Es war doch aber auch so, dass die Arbeitnehmer seinerzeit mit der ganzen Politik von dieser Dachgewerkschaft, von dem DGB und den Einzelgewerkschaften wie Verdi und so praktisch unzufrieden waren und dann gesagt haben, da machen wir irgendwo eigene Veranstaltungen. Also die haben ja auch noch an der Splitterung mit teilgenommen, die Arbeitnehmer selber.
Soweit sie eben solche Minderheitsgewerkschaften, wie es wir jetzt in der GDL haben und in den paar anderen Ausgründungen, die bekannt sind, soweit die zu solchen Organisationen gebracht haben. Da ist es passiert. Unzufrieden natürlich. Von der Arbeiterseite her oder von der Beschäftigtenseite her ist es Unzufriedenheit mit den Leistungen der Gewerkschaft für sie oder ihren Berufsstand und von da aus der Übergang, dann machen wir was Eigenes. Naja, und dann ist auch der Staat konfrontiert mit der Frage, will man das zulassen oder will man gleich draufhauen? Haben sie es zugelassen und inzwischen sind sie der Meinung, sie wollen es lieber eher nicht mehr zulassen. Da merkt man das. Kämpfen muss man dürfen. kriegen wir das Kämpfen genehmigt. Wenn wir es nicht genehmigt kriegen, dann müssen wir es natürlich lassen. Ja, da merkt man, man steht halt gegen eine ganze Ordnung, die den Lohnkampf nicht einfach unterbindet, aber ihn auf seine Funktionalität für die nationale Wirtschaft verpflichtet.
Jetzt ist diese Genehmigung zum Streik doch in den anderen oder in einigen anderen europäischen Ländern, bezieht ja politische Streiks ohne weiteres mit ein.
Ja.
Was jetzt bloß nicht, sind die da bloß nicht verboten oder ist es eine historische Reminiszenz?
Bei der Lehrergewerkschaft habe ich das mitgekriegt, da habe ich mit denen mal rumdiskutiert und da gibt es irgendjemanden bei dieser Art von Gewerkschaft, der sich wirklich darum kümmert, dass da ein politischer Streik erlaubt wird. Ja, also der richtig bei seinen eigenen Gewerkschaftsmitgliedern einerseits und bei den Politikern selber richtig gehen rumreißt und richtig rumbettelt, ach bitte erlaubt doch bitte einen oder kümmert euch darum, dass der politische Streik hier in Deutschland erlaubt ist. Und da hat er eine riesen Liste gemacht, in welchen Ländern auf der ganzen Welt der politische Streik praktisch erlaubt ist. Ja, also deswegen war das ein bisschen der Schatz, bei der Lehrergewerkschaft mal nachzufragen. Die wissen das besser, wo überall politischer Streik erlaubt ist.
Also das Hauptargument ist halt doch, so absolut ist das ganze Feld nicht. Also man kann nicht sagen, wenn kapitalistischer Staat, dann ist klar, das geht und das geht nicht, weil auch da arrangiert sich der Staat mit dem Faktum von Kämpfen. Auch da geht er damit um. Und in Deutschland ist es verboten, weil sie sich halt zutrauen, das will der DGB schon gleich nicht mehr. Und die Arbeiterschaft tut das schon nicht. Und in anderen Staaten ist es halt üblich und dann gehört es auch dazu. Ja.
Ja, das finde ich überhaupt stark anzusprechen. Nicht gut. Ich finde es nicht gut, wenn man aus dem Faktum, dass die jetzt so eine gesetzte Tarifeinheit machen, dass man daraus schließt, dass die Gesellschaft das nicht aushält. Ja? Die große Koalition, ja, ist der Auffassung, dass sie das nicht aushalten muss. Ja? Deswegen macht sie ein Gesetz. Das, was die nicht aushalten, das steckt doch in dem ganzen Vorherigen drin, in diesen ganzen Bedingungen der Ausübung des Streikrechts. Also die Anerkennung, die du da gesagt hast, und dass es aber nicht unverhältnismäßig sein darf, dass es, was weiß ich, die wirtschaftliche Existenz des Kontrahenten nicht zerstören darf, diese ganzen Definitionen, die drücken das doch aus. Ja? Aber nicht der Umstand, dass die jetzt ein Gesetz machen. Also da muss ich wirklich sagen, ja klar, die Gründe und so, die stimmen ja alle, ja. Aber ich würde das nicht so ganz prinzipiell formulieren. Das hat nicht mehr Notwendigkeit, als dass die jetzt sagen, das wollen wir nicht haben. Und da schauen wir jetzt, ob wir das mit so einem Gesetz irgendwie verhindern können. Aber weil du das, weißt du, du hast das so allgemein und in Verbindung der freien Lohnarbeiter, dagegen will ich gar nichts sagen. Bloß gegen diesen Schluss aus dem, dass sie ein Gesetz machen, dass es die Gesellschaft nicht aushält. Das kommt ja aus den ganzen anderen Sachen viel mehr raus als aus dieser Gesetzesinitiative.
Also, präzisieren wir das. Wir haben jetzt das Faktum, dass die in Deutschland Verantwortlichen, und die haben eine Riesenmehrheit im Parlament, der Meinung sind, das passt nicht in unser Land. Und ihr Macht benutzen, um das zu unterbinden. So. Insofern, die halten es nicht aus. Das ist kein Satz zu Deutschland, könnte das nicht aushalten. Ja, oder die bürgerliche Gesellschaft könnte das nicht aushalten. Die andere Seite bleibt ja immer noch stehen. Kampf ist nötig und Kampf ist zugleich ein totaler Widerspruch gegen die geordnete Gesellschaft. Und als solcher immer ein etwas, was es überhaupt auszuhalten gibt. Also was der Staat und die Wirtschaft für eine Riesenbelastung halten. Und dann ist die Frage eben, ja, und da ist der Staat, an der Stelle ist er auch opportunistisch im Sinn von, ja, wenn er mit heftigen Kämpfen konfrontiert ist, dann legt er sich mit ihnen nicht so total an, als wenn er in einem total befriedeten Land praktisch bloß mit ein paar radikalen Minderheiten konfrontiert ist und da ist man frecher beim Verbieten.
Und eines kann man doch außerdem auch noch dran bemerken. Also die Seite, einerseits wird das Recht auf Streik zugebilligt und die Koalitionsfreiheit. Und dann mit den ganzen Bedingungen, die jetzt ausgeführt worden sind. Also die Sache, das ist das große Gütesiegel unserer Gesellschaft, dass die Arbeiter um Lohn kämpfen dürfen. Und der Gedanke, und kaum tun sie es mal tatsächlich, schon geht die Politik her und jetzt nicht in dem Sinn, weil die Gesellschaft so sonst kaputt geht, sondern in dem Tenor und überlegt sich, ob sie das eigentlich aushalten will, was die sich gerade rausnehmen. Und geht ein Gesetz an, was einerseits das gehochheiligte Recht wahren soll und andererseits solche Kämpfe unterbinden soll, mit einem juristischen Winkelzug. Das ist doch, muss man doch schon sagen, eine bezeichnende Auskunft über den Laden, wie der hier ist.
Ja, ich glaube, mehr gibt es nicht. Von Sie müssen sich das nicht
bieten. Die müssen, ja.
Nicht bieten lassen. Das ist hier in Deutschland die Auskunft.
Genau. Sie sind der Meinung, Sie müssen.
Weil Sie meinen, das braucht es wirklich nicht, dass neben dem DGB irgendwelche anderen daherkommen und dagegen jetzt Unordnung stiften. Man muss ja auch mal bedenken, dass es die ganze Überlegung ja auch umgekehrt gegeben hat, vorher mal. Ne? Bei dem, tut man damit nicht den DGB stärken, ja? Indem man ihm die kleinen Gewerkschaften vom Hals hält. Ja? Also auch dieser Gedanke ist durchaus drin, dass man der großen Gewerkschaft sozusagen missliebige Konkurrenz vom Hals hält. Das hat auch manchen nicht gefallen, wie der Gedanke überhaupt aufkam, sollen wir ein Gesetz zur Tarifeinheit überhaupt machen.
Ja, und das ist auch wieder schön, weil da steckt auch wieder in beiden Seiten derselbe Gehalt drin. Die Konkurrenz von diesen sogenannten christlichen Gewerkschaften, also den noch moderateren im Vergleich zum DGB, das haben sie alle gut gefunden und wollten sie haben. Genau mit dem Gedanken, warum soll man eigentlich dem DGB diese Machtbasis mit Tarifeinheit zugestehen? Das ist doch gut, wenn es eine Konkurrenz gibt, die Ansprüche der Lohnarbeiter nach unten definiert, darüber, dass es auch Arbeitervertretungen gibt, die freundlicher mit dem Kapital reden. Und jetzt die andere Seite ist derselbe Fall von der anderen Seite zu betrachten. Jetzt stehen die Kleingewerkschaften für die etwas radikaleren Forderungen und da kommen sie gleich wieder drauf. Ja, am liebsten haben sie Gewerkschaften, die sich in ihren Forderungen moderat zeigen. Und das spricht für die Einheit.
Bloß der Anlass damals, um nicht für das Tarifeinheitsgesetz zu sein, war nicht wegen dieser praktischen Gewerkschaft. Das war irgendwie nicht so unmittelbar, der Anlass. Das war damals schon auch die Geschichte mit der erste Streik mit der GDL, hat das mit dem Gesetz überhaupt auf die Tagesordnung.
Ich wollte auch gar nicht sagen, dass es der Anlass ist, sondern wo man doch sieht, für was es benutzt wird und wie es beurteilt worden ist, war genau der Gehalt. Immer dann, wenn einem die Tarifeinheit im Sinne des Kapitals nützt, dann will man sie haben. Und wenn nicht, dann ist es die Frage, ob es dann nicht eine rechtliche Regelung gibt, das zu verändern.
Also im engeren Sinne einer Gesetzgebungsfrage war es in der Vergangenheit ja gar nicht.
Ja, das gibt es seit dem letzten Eisenbahnerstreik, der war 2008, kam überhaupt das auf. Das hat halt nur so lange gedauert, weil da war diese Entscheidung von diesem Gericht, dass dann gesagt hat, das mit Tarifeinheit im Betrieb, das ist eine Fiktion, die ist nirgendwo vorgeschrieben, die ist nirgendwo angelegt im Gesetz, ja. Und das Ganze läuft wirklich seit 5 Jahren, existiert diese Debatte. Ja. Und jetzt, weil dann erst haben genau. Die Gewerkschaften das also so lange zieht, ja. Das ja schon hin.
Und in der Debatte gab es Pro und Contra. Und das Contra, lieber kein Tarifeinheitsgesetz, ist das Contra-Argument, lieber keines machen, ist das Argument, Gewerkschaftskonkurrenz kann doch auch dämpfend auf die Ansprüche wirken. Und da hat man an die christlichen Gewerkschaften in diesem ganzen Niedriglohnsektor gedacht, die da diese unglaublichen Tarifverträge mit der Post und mit, ich weiß nicht, Amazon und so weiter ausgehandelt haben. Und denen ist dann irgendwann die Tariffähigkeit abgesprochen worden. Jetzt gibt's die Leistung gar nicht mehr. Sodass man jetzt an der ganzen Konkurrenz mehr die Seite. Das treibt ja die Lohnansprüche, wenn Gewerkschaften untereinander um Mitglieder konkurrieren und quasi den Mitgliedern beweisen wollen, kommt zu mir, wir holen mehr raus als die anderen. Jetzt wird es überwiegend unter der Perspektive, das treibt ja die Löhne, anstatt sie zu dämpfen, gesehen. Und nach der Seite hin ist dann die Tarifvielfalt wieder gar nicht recht.
Ich hätte noch mal eine Frage, also zu diesem Gesetzes, grundsätzlich Gesetzeskomplex, weil dieses Gesetz, ja, woraus, an dem du das alles entfaltet hast, über die Gewerkschaft und die Notwendigkeit, die da anerkannt ist vom Staat, das existiert ja nur gesetzesmäßig in Deutschland jedenfalls, in diesem Gesetz zur Koalitionsfreiheit, ja. Und in dem Gesetz zur Koalitionsfreiheit, da ist von keiner Gruppe überhaupt die Rede, ja. Das ist allgemein gefasst, dass man,
soweit ich... Es gibt das Tarifvertragsgesetz.
Ja, aber du hast es doch an der Koalitionsfreiheit, an dem Gesetz zur Koalitionsfreiheit festgemacht, ja. Und deswegen hatte ich ein bisschen... wie soll ich sagen, den Eindruck, als ob dieses Gesetz und dass es überhaupt existiert, sich von vornherein erst mal überhaupt auf die Freiheit des Bürgers bezieht und gar nicht auf die Freiheit und Notwendigkeit des Lohnarbeiters. Also das ist ein Grundrecht, steht im Grundgesetz und ist wirklich... Da ist nichts formuliert im Sinne von, das wäre jetzt auf bestimmte Gruppen bezogen.
Das ist richtig. Das ist ein Grundrecht. Das Grundrecht gilt für jeden. Unter den Koalitionsfreiheit, man darf Zusammenschlüsse zur Förderung der eigenen Interessen machen, wurscht was. Und da fällt jetzt zum Beispiel auch der Deutsche Industrieverband oder die Verband der deutschen Arbeitgeber fällt auch unter Koalitionsfreiheit. Die dürfen aber nicht als einheitliches wirtschaftliches Subjekt auftreten. Dann wäre es gleich ein Kartell. Also da kommt jetzt dann der Unterschied rein. Und es ist schon richtig, auch das Streikrecht und auch die Gewerkschaften berufen sich aufs Grundrecht der Koalitionsfreiheit. Ihr besonderer Rechtsstatus liegt aber nicht im Grundrecht der Koalitionsfreiheit, sondern in dem, was im Tarifvertragsgesetz als, wie müssen Tarifverträge zustande kommen und welche Druckmittel dürfen welche Seiten einsetzen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Also das war die Korrektur, ja, es ist richtig. Es wird alles verstanden, als das ist die Ausdifferenzierung des Grundrechts. Aber im Grundrecht steht nicht, das ist für Arbeiter und nicht für andere.
Und dann ist ja auch die ganze Streikrechtgeschichte, ja, was die dürfen und also selbst schon das mit der Verhältnismäßigkeit, das ist nicht dann eine Ausdeutung von Richtern, sondern das ist überhaupt schon Richterrecht. Alles, was zum Streik existiert, steht bei uns in keinem Gesetz drin, ist im Unterschied zu anderen Staaten, sondern ist alles richterliche Entscheidung. Also der Staat hat wirklich gesagt, von vornherein, ja, das müssen die, das, oder sagen wir mal so, das sieht man dann schon. Und wenn es Konflikte gibt, ja, dann müssen die geregelt werden. Ja. Aber er will erst mal überhaupt sagen, der freie Bürger hat hier ein Recht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, nach beiden Seiten hin. Der Streik ist, es gibt kein Streikrecht im engeren Sinn. Es gibt kein Recht, wo drin steht, streiken darf man, sondern das ist alles rechtlich geregelt, sind die Bedingungen, unter denen Tarifvertrag zustande kommen müssen. Und ansonsten ist alles ja dem Kampf und der Staatsaufsicht über den Kampf, die eben Gerichte ausüben, anheimgestellt. Und da steckt dieses Moment von Opportunismus der Macht drin. Sich orientieren an was man nicht in die Welt setzt, was man aber auch nicht fördern will, sondern wo man mit umgeht, um es im Griff zu behalten.
Wollen wir Schluss machen?
Ja?
Ich möchte eine Frage. Das ist ja ein folgendes Argument. Da hat die EVP die Vorsitzenden zitiert. es gäbe Gewerkschaften, die wären stark im Streik und welche, die hätten eine schlechte Position im Streik. Und da habe ich Susanne drauf gesagt, das gibt es eh nicht, das hängt nur vom Streikwillen ab. Das verstehe ich nicht. Also ich würde sagen, es hängt sehr wohl von der Streikfähigkeit, von den speziellen Arbeitern ab, die da streiken wollen oder nicht streiken wollen. Und zwar von der Menge des Schadens, die die anrichten können.
Ja, aber ein Argument wollte ich schon dazu sagen. Gut, es kann sein, dass es bei den Lokführern so schön einfach ist, mit einer relativ kleinen Anzahl von Streikenden den ganzen Bahnverkehr lahmzulegen, weil die halt die Züge fahren. Aber trotzdem, man muss doch davon ausgehen, alle Beschäftigten, die in einem Unternehmen tätig sind, sind auch notwendig, dass das Produktionsergebnis zustande kommt. Und von dem Standpunkt aus kann es nicht sein, dass man sagt, da gibt es per se Berufsgruppen, die schwach sind und nicht streiken können. Und es gibt welche, die stark sind und die können das tun. Das ist nicht richtig. Wenn das gesamte fahrende Personal, abgesehen von den Lokführern, die Arbeit niederlegen würde, dann könnte die Bahn auch keine Züge mehr rumfahren. Das lebt nur, und das war eben das Argument, eines stimmt, da ist der Wille von viel mehr Leuten verlangt als bei der GDL. Aber es ist nicht so, dass es per se daran liegt, dass die Berufsgruppen schwach sind, weil es sozusagen am Beruf selber liegt. Das liegt nur an der Entschlossenheit der Leute, die diese Berufe ausüben. Das wollte ich sagen.
Ja, aber auf der kleinen Ebene, so ist es ja als konzentriert, wenn ich das verstanden habe, auf der kleinen Ebene gibt es tatsächlich diese Frage. Also wenn das Eisenbahnmuseum, wenn die Angestellten des Eisenbahnmuseums streiken, die haben deutlich weniger Durchschlagskraft, als wenn die Lokführer streiken.
Ja, es gibt ja bloß zwei Argumente. Das eine Argument kann sein, die sind für den Betrieb nicht so nötig. Und das zweite Argument kann sein, die sind leicht ersetzbar. Und das ist schon klar, wenn du sagst, die Putzkolonnen, die die Züge sauber halten, die sind vielleicht leichter ersetzbar. Aber auch die müssen erstmal ersetzt werden. Also so ganz einfach ist auch das nicht.
Ja, und das sind ja viele, ne?
Und das zweite ist schon das Argument, würde man ja gelten lassen, na gut, da gibt es vielleicht schon welche, die da mehr und leichter Einfluss nehmen aufs gesamte Betriebsergebnis oder auf den gesamten Betriebsablauf und andere, die das nicht ganz so leicht können. Aber das wird von allen möglichen Gewerkschaften dermaßen, also gerade in diesem Streik gegen die Lokführer, bei den Piloten ist es so, bei den Ärzten ist es so, das wird so stark gemacht, das Argument. Ja, die können streiken, weil die sind unersetzbar. Und da würde ich erstmal schon dagegen halten, so dass die anderen gar keinen Druck ausüben können, weil die so ganz leicht ersetzbar sind, sei es, sie braucht es gar nicht richtig, also man kann das Ganze auch laufen lassen, ohne dass sie ihren Teil machen, sei es, man kriegt da jederzeit ungelernte andere hin an die Stellen. So ist es dann auch wieder nicht. Also das Argument wird viel zu hoch gehängt, die könnten alle nicht. So, und da ist halt der Organisationsgrad geringer in den Kreisen, da ist die Sicht der Dinge anders. Und wenn ihr Berufsgruppe geschlossen oder halbwegs geschlossen halten könnten, dann würde das genauso den Betrieb durcheinander bringen oder auch sehr durcheinander bringen. Vielleicht nicht ganz so leicht und ganz so schön wie bei den Piloten und den Lokführern. Aber man kann nicht einfach sagen, die braucht es alle nicht richtig. Und gerade je mehr die Arbeit ausdifferenziert wird, desto mehr kann jede einzelne Gruppe den ganzen Erfolg lahmlegen. Schau, die Stellwerksleute, ja, die Weichensteller, ja, die sind doch mindestens so wichtig wie die Lokführer.
Was denn? Insofern
die Fahrdienstleiter, kein Zug fährt ab, wenn der Fahrdienstleiter nicht pfeift. Ist jetzt der weniger wichtig als der Lokführer? Das geht doch so gar nicht richtig.
Dein Beispiel mit dem Museum war nämlich insofern auch sehr rausgesucht, um das zu beweisen, was du sagen wolltest. Weil da hast du natürlich völlig recht. Weil es auf das Museum eh nicht ankommt für die Transportleistung der Bahn, können die streiken, bis sie schwarz werden, ohne dass sie irgendeinen Druck aufbauen. Aber wir reden doch, die GDL und die EVG reden doch in ihrem Streik über das Unternehmen Bahn und über die Berufsgruppen, die dafür notwendig sind, dass die Züge an ihren Ort kommen. Und da ist es einfach ein Unfug und es ist auch richtig komisch, dass man einem dann immer nur die Putzleute einfallen als die allerletzten und man sagt, na, zur Not kann man in einem dreckigen Zug fahren, das mag ja sein.
Das tut man ja aber, sowieso.
Und ja, das tut man sowieso, genau. Aber alles andere geht nicht, da musst du nur an die Rangierer denken. Und zweitens, wenn man weiterredet über Krankenhäuser und über Lufthansa, da stimmt nicht mal mehr das mit dem Reinigungspersonal, weil das wäre nämlich das Erste, was sie in den Krankenhäusern dicht machen müssen, ihre ganzen OP-Säle und die Krankenzimmer, wenn sie keine Putzleute mehr haben. Das ist ein richtiges Argument, das stimmt nicht. Stimmt nur bei der Bahn. Ja gut, da ist es eh schmutzig.
Wo beim, nein, da stimmt es ja
auch nicht. Ja, da stimmt es auch nicht.
Das stimmt nur beim Eisenbahnmuseum, da stimmt es. Und dann geht halt das, da geht halt, verkauft das Eisenbahnmuseum halt keine Eintrittskarten mehr. Das ist... Das kann man sagen, der Bahnkonzern hängt da nicht gleich dran. Das stimmt sicher. Aber gerade das Krankenhaus, da musst du wirklich sagen, sind die Ärzte wirklich wichtiger als die Schwestern? Stimmt das überhaupt? Kann man den Laden überhaupt laufen lassen und sagen, die Ärzte machen ja Arbeit, aber die Schwestern machen sie nicht? Das ist absurd. Das ist bei einer ausdifferenzierten Geschichte von so einem organisierten Großladen, wie es ein Krankenhaus oder sonst große Betriebe sind. Da stimmt es nicht so einfach zu sagen, die einen können, weil sie sind unverzichtbar und die anderen können nicht. Das ist, weißt du, es hat heute fast was, das ist tragisch, aber das normale Arbeitnehmerbewusstsein, ja, beim Lenin hat es geheißen, trade-unionistisches Bewusstsein, Trade-Unions, die englischen Dinger, ne? Das normale gewerkschaftliche Bewusstsein gibt es eigentlich bloß noch bei stolzen Berufsgruppen, die fest davon überzeugt sind, dass sie was Besonderes leisten. Das ist aber absurd, weil auch die nicht wegen der besonderen Leistung, sondern weil sie halt auch ein Rädchen im Getriebe sind und gebraucht werden, ihr Kraft haben. Daher ihr Kraft haben. Also das Argument, glaube ich, wird viel zu groß gemacht, zu sagen, das können halt die Lokführer. Okay, dann haben wir es für heute.